Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören zum heutigen Sonntag auf Richter 9, die Verse 1 bis 6 und schauen dann die ganzen Kapitel 9 bis 12 miteinander an. Aber als Eingangslesung Richter 9, 1 bis 6. Ich hoffe, die Stimme ist noch halbwegs. Der Waldemar dreht bei Bedarf ein bisschen höher. Ja, ihr hört, ganz fit bin ich leider noch nicht. Richter 9, 1 bis 6. Und Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete zu ihnen und zur ganzen Zippe vom Haus des Vaters seiner Mutter und sagte: Redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem. Was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder dass nur ein Mann über euch herrscht? Und bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter über ihn vor den Ohren aller Bürger von Sichem alle diese Worte. Und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie sagten sich: Er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit, eines kananäischen Götzen. Und Abimelech kaufte sich damit ehrlose und leichtfertige Männer, die folgten ihm nach. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und erschlug seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber Jotham übrig, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und die ganzen Bewohnerschaft des Milo versammelte sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Denkmalsterebinte, die in Sichem steht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, sowohl am Beginn wie dann auch am Ende unseres heutigen Predigtabschnitts Richter 9 bis 12 begegnen wir schweren Unruhestiftern im Volk Gottes. Viel Unheil und Blutvergießen ist die Folge ihres unseligen Treibens. Und deshalb auch das heutige Thema: Aufrührer gefährden Volk und Gemeinde des Herrn. 40 Jahre hatte Israel Ruhe bekommen, nachdem Gideon es zumindest in Teilen von den Göttern und von seinen Feinden befreit hatte. Nach seinem Tod ändert sich die Sache wieder. Die Götzendienerei blüht erneut auf. Es ist nicht klar, was der Satz am Ende von Kapitel 8 bedeutet: Und die Söhne Israels erwiesen dem Haus Jerubbaals, Gideons, keine Güte, wie es all dem Guten, das er an Israel getan hatte, entsprochen hätte. Auf jeden Fall wird Gideons Amt als Richter abschließend positiv bewertet, wie es all dem Guten, das er getan hat, entsprochen hätte. Vermutlich ging man noch mal durch den Kopf beim Durchlesen, deutet der Inhalt, weist der Inhalt schon auf das Folgende hin. Also hat jetzt weniger etwas zu tun, was in den vergangenen 40 Jahren passiert ist, in der Ruhezeit, die unter Gideon dann eintrat, sondern was jetzt durch den Abimelech passiert. Da wird nämlich dem Gideon und seiner Familie übel heimgezahlt, das Gute. In Kapitel 9 begegnet uns dann der wohl erste Thronräuber in der Geschichte Israels. Eine spannende Geschichte: Er raubt einen Thron, den es in Israel eigentlich noch gar nicht gibt. Denn den Königsthron, den er an sich reißt, den gibt es offiziell ja erst mit Saul. Und bis dahin herrscht Gott selbst als König über sein Volk durch die Richter, die er persönlich beruft. Abimelech raubt also den Thron Gottes, genau genommen. Das Unheil begann schon mit Gideons Vielweiberei. Das ist immer wieder wichtig, dass wir auf diese Tatsachen schauen. Gideon, sagt uns das Wort Gottes in den letzten Versen von Richter 8, hatte viele Frauen und von diesen 70 Söhne. Darunter Abimelech, den Sohn einer Nebenfrau. Gott duldet ja im Alten Bund die Vielweiberei. Und sie ist meines Wissens auch nirgends ausdrücklich kritisiert. durch die Ereignisse indirekt, allerdings schon sehr klar und sehr eindeutig, so auch hier. Dieser Sohn einer Nebenfrau hat das Angebot der Männer Israels, Gideon und seinen Söhnen die Königsherrschaft über Israel zu übertragen, hatten wir letzten Sonntag sehr wohl noch in Erinnerung. Und kaum ist der Vater gestorben, schreitet er zur ruchlosen Tat. Seine Mutter kommt von Sichem, lebt dort und mit den Menschen dort ist er dann auf diese Weise auch enger verbunden. Dort geht er hin und fragt die Leute, ist es besser, dass 70 Söhne Gideons über euch herrschen oder einer? Dabei ist gar nicht klar, ob überhaupt ein anderer Sohn Gideons an eine solche Herrschaft dachte, ein derartiges Bestreben hatte. Eher nicht, die Bibel sagt jedenfalls nichts davon. Aber mit dieser Unterstellung, dass andere eben solche Machtgelüste haben könnten wie er selbst, zieht Abimelech die Bürger Sichems auf seine Seite und stachelt sie gegen seine übrigen Brüder auf. Sie geben ihm sogar 70 Schekel Silber aus dem Haus des Götzen Baal Berit und damit dingt er andere ebenso charakterlose Lumpen, wie er selber einer ist. Mit diesen geht er nach Ophra, wo seine Halbbrüder, die übrigen Söhne Gideons, leben. Er lässt sie alle erschlagen, wobei auffällt, dass ganz ausdrücklich betont ist, auf einem Stein. Es ist also offenbar an eine öffentliche Hinrichtung seiner Halbbrüder, dass er ihnen auf einem Stein und nacheinander den Kopf abschlagen lässt. So ist es wohl vorzustellen, eine öffentliche Hinrichtung seiner Halbbrüder zu denken. Nur Jotham, der jüngste der Söhne Gideons, entkommt diesem Abschlachten, da er sich rechtzeitig verstecken kann. Nach vollbrachtem Mord an seinen Brüdern lässt sich Abimelech zum König krönen. Er ist eindeutig kein von Gott berufener Richter oder König, sondern ein Usurpator, der sein Amt mit ruchloser Gewalt an sich gerissen hat. Und er wird auch keineswegs allgemein und länger vom Volk anerkannt. Er wird in Sichem gekrönt und wie weit sein Einfluss tatsächlich reicht, bleibt unklar. Nach 3 Jahren bereits dieser Willkürherrschaft lesen wir Richter 9, 22 folgende, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem. Wie später bei Saul ist es Gott selbst, der einen bösen, einen schlechten Geist sendet. Das ist wichtig, selbst in der Welt der Dämonen. Im Herrschaftsbereich Satans bleibt Gott der oberste Herrscher. Auch das Böse hat in ihm zum Gericht seine letzte Ursache. Gott sagt provokativ durch einen der Propheten mal, gibt es irgendein Unheil in der Stadt, das ich, der Herr, nicht tue. Also auch das Böse muss von Gott mindestens zugelassen sein. Und manchmal wirkt Gott das Böse sogar selbst zur Strafe, zum Gericht über sein Volk. Sendet einen bösen Geist. Zuerst werden die Einwohner Sichems, die Abimelech noch 3 Jahre zuvor zum König gemacht hatten, gegen ihn aufgewiegelt. Es kommt zu harten Kämpfen, in deren Verlauf er die Einwohner töten, die Stadt niederreißen und das Stadtgebiet mit Salz bestreuen lässt. Ein Zeichen, dass hier nie wieder etwas wachsen und gedeihen soll. Also ausgerechnet der Ort, durch dessen Mithilfe er die Königsherrschaft mit Gewalt an sich reißen konnte, ist der erste Ort, den Gott gegen ihn auch wieder aufbringt und wo es zum Kampf kommt. Dann auch erheben sich die Menschen von Thebes gegen ihn. Er zieht hin, die Einwohner haben sich in einem Wehrturm zurückgezogen. Abimelech tritt unter den Turm, um ihn in Brand stecken zu lassen. Ähnlich hat er es in Sichem auch schon gemacht. Da wirft eine Frau ein Stück von einem Mühlstein hinunter. Er zerschmettert Abimelech den Schädel. Schnell ruft dieser seinen Waffenträger und gibt den Befehl, zieh dein Schwert und töte mich, damit man nicht von mir sagt, eine Frau hat ihn erschlagen. Ich hatte schon an einem der letzten Sonntage darauf hingewiesen, ich glaube bei der ersten Predigt über Richter, dass es zu den Besonderheiten des Richterbuchs gehört, dass Gott in dieser Zeit vorwiegend schwache und untypische Werkzeuge auserwählt, um sein Werk zu tun. Das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch. Und so ist hier eben eine Frau, es war eine Schande, von einer Frau umgebracht zu werden. Von einer Frau hatten wir auch schon mit dem Sisera, hier wieder eine Frau und nicht mit dem Schwert, im einen Fall mit dem Zeltpflock, in diesem Falle ein Teil von einem Mühlstein, der das Werk tut. Nach den 40 Jahren der Ruhe nach Gideon gibt's eine solche Ruhezeit nicht mehr. Ist auch wichtig, von da an, nach den Tagen Gideons, bleiben die Israeliten fortgesetzt unter der Bedrängnis ihrer Feinde. Keiner der folgenden Richter vermag es mehr, sowohl Israel wirklich vom Götzendienst abzubringen, und deshalb bleibt es dann auch unter dem fortdauernden Gericht Gottes, mal mehr, mal weniger. Ich denke, das ist eine Lehre auch für unser Volk. Nur in der Hinwendung zum lebendigen Gott kann echte Hoffnung bestehen, dass es mit unserem Volk noch einmal besser werden könnte. Wir können die Dramatik um unser eigenes Volk sehr drastisch an den weiteren Vorgängen in Israel sehen. Die Richter Tola aus Issachar und Jair aus Gilead richteten Israel nacheinander für 45 Jahre, aber Israel bleibt im Götzendienst. Da lässt der Herr die Plage durch die Philister und Ammoniter in noch größerem Maß über Israel kommen. Also wir können sagen, Gott zieht die Daumenschrauben immer enger, bis das Volk wirklich jault vor unerträglichen Schmerzen und sich überlegt, so kann es nicht mehr weitergehen, irgendwo muss Hilfe herkommen. Und als die Not dann schließlich unerträglich geworden ist, die Streckbank so sehr gedehnt, dass die Knochen wirklich schon knirschen und die Gelenke, da kommen sie erst dann wieder zum Herrn gekrochen und betteln um seine Hilfe. Aber jetzt stellt sich der Herr hart. Er sagt ihnen, trotz meiner fortlaufenden Hilfe habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Jetzt geht doch hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten. So Richter 10, 13 folgende. Ich denke, in einer ähnlichen Situation sind wir derzeit auch in unserem Volk. Es gibt zwar erfreulich etliche, vielleicht sogar viele, die den Herrn anrufen, aber er stellt sich im Moment weitgehend taub. Unser Volk hat sich seit so vielen Jahren und Jahrzehnten immer mehr von ihm abgewandt und immer dreister gegen ihn erhoben. Und der Herr sagt, jetzt sollen euch die helfen, auf die ihr seit Jahren und Jahrzehnten eure Hoffnung setzt. Das muss aber nicht Gottes letztes Wort sein und bleiben. Wir lesen in Vers 16 und 17, und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Israel vollzieht also mindestens in wichtigen Teilen eine echte Wende, schafft die falschen Götter wieder ab, wendet sich dem Herrn zu, und da wurde seine Seele unwillig, aber nicht über Israel, sondern über das Elend Israels. Also eine positive Formulierung, unwillig über das Elend Israels. Wenn wir nicht nur die Hilfe des Herrn anrufen, sondern unsere Hoffnung wirklich wieder ganz auf ihn setzen und ihm dienen, dann ändert sich auch Gottes Einstellung zu unserer Not. Dann entsteht bei ihm eine neue Bereitschaft, uns zu helfen und unsere Not zu wenden. Das erfährt Israel im weiteren Verlauf. Das Heer der feindlichen Ammoniter sammelt sich östlich des Jordan im Gebiet Gilead. Wir haben hier das Tote Meer, Jordan hinauf, und da ist das Gebiet Gilead. Die Ammoniter kommen ja von Ostjordanland, sind dort beheimatet. Das israelitische Heer lagert in Mizpah, ebenfalls im Bereich Gilead. Der Ort ist wohl von seiner genauen Lage nicht bekannt. Das israelitische Heer ist jetzt zwar versammelt, aber es fehlt ein Heerführer. Auch eine ganz typische Not im Volk und in der Gemeinde des Herrn, wenn es Gott an geeigneten Führern mangeln lässt. Da sagte das Volk, Richter 10, Vers 18, nämlich die Obersten von Gilead, einer zum anderen: Wer ist der Mann, der anfängt, mit den Söhnen Ammon zu kämpfen? Er soll das Oberhaupt aller Bewohner Gileads werden. Interessante Szene, das heißt, die Oberhäupter, die eigentlich in Frage kommenden in Gilead, die jetzt an sich aus ihren Reihen den Mann wählen müssten, der bereit ist, die Sache in die Hand zu nehmen, voranzugehen, die sind da miteinander versammelt, aber es sind alles Feiglinge. Es ist keiner da, der sagt, ich bin's, ich mach's. Sie sagen, wir müssen irgendwo gucken, wo wir einen herkriegen. Wir sehen auch hier, der Mensch ist ein Herdentier. Er sucht nicht nur die Übereinstimmung mit der breiten Masse, er braucht auch einen Leithammel, der vorangeht. Und das macht die Masse Mensch in der Welt wie auch in der Gemeinde so verführbar. Hinter einem guten Leithammel schlägt die Masse dann oft eine gute Richtung ein. Falschen Führern und Verführerinnen tappt sie aber ebenso hinterher in die Irre und ins Verderben, wie wir in diesen Tagen allenthalben sehen können. Im konkreten Fall hat der Herr den passenden Mann schon ausgewählt. Wieder einmal ganz typisch fürs Richterbuch eine eher anrüchige Gestalt. Jephtha, sagt Gottes Wort, war zwar ein tapferer Held, Richter 11, Vers 1, das ist dieselbe Bezeichnung, die wir am vergangenen Sonntag für Gideon gehört haben, aber Jephtha ist unedler Herkunft, nämlich der Sohn des Gilead mit einer Hure. Und seine Halbbrüder vertrieben ihn deshalb, als sie groß geworden waren, aus dem Haus des Vaters und schlossen ihn vom Erbe aus. Er floh ins Land Tob, man vermutet, dass damit ein Bereich von Syrien gemeint ist, nach Norden hinauf, und wurde dort so eine Art antiker Robin Hood oder ähnlich dem David, der ja auch in der Zeit, als er von Saul verfolgt wurde, der Anführer einer bunten Truppe war. Wir lesen über Jephtha, und es sammelten sich bei Jephtha Lose, man könnte wohl auch übersetzen, einfache Leute, die zogen mit ihm aus. Gescheiterte, wohl auch Kriminelle und andere, die in der Gesellschaft keinen Platz mehr hatten. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Männern zweifelhafter Herkunft, die in der Gefolgschaft von Jephtha täglich ums Überleben kämpfen. Es zeigt sich daran aber, dass Jephtha eben ein geborener Anführer ist, dem sich diese Männer freiwillig anschließen und unterordnen. Davon hat man auch in Gilead Kenntnis erhalten. Und jetzt in dieser Situation, als die Vornehmen von Gilead zusammensitzen und sich überlegen, wer könnte da unser Anführer sein, da fällt ihnen der Jephtha ein. Also schicken sie hin mit dem Angebot, wenn du uns hilfst, sollst du unser Herrscher werden. Die Männer von Gilead schätzen den Jephtha also als einen erfahrenen Feldherrn und Kämpfer ein. An seiner Reaktion sehen wir, dass Jephtha trotz seiner unedlen Herkunft ein Mann ist, der von Gott weiß und mit seiner Hilfe rechnet. Er vergewissert sich der Zusage der Obersten von Gilead, indem er sagt: Wenn ihr mich zurückholt zum Kampf gegen die Söhne Ammon und der Herr sie vor mir dahin gibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein. Die Formulierung zeigt, dass Jephtha im Kampf gegen die Ammoniter den Sieg nicht aufgrund eigener Kraft und Klugheit, sondern von Gott erwartet und der Herr sie vor mir dahin gibt. Und bei seiner offiziellen Berufung in Mizpah legt Jephtha dann auch Wert darauf, dass dies vor dem Herrn geschieht. In seinem Amt erweist sich Jephtha nicht nur als, oder überhaupt nicht als Raufbold, sondern als besonnener Staatsmann. würde man ja von Anführer eines so losen Haufens, wie wir ihn vorher gesehen haben, nicht ohne weiteres denken. Man könnte ja auch denken, ist ein übler Draufgänger, der jetzt sofort zu den Waffen greift und losschlägt. Nein, es zeigt sich, dass Jephtha ganz anders gestrickt ist. Er schickt Boten zum König von Ammon und lässt ihm sagen, wir haben doch keinen Streit miteinander. Warum führst du Krieg gegen uns? Er versucht also die staatsmännische politische Lösung des Problems. Aber die Antwort des Königs von Ammon ist, weil ihr, als ihr aus Ägypten gekommen seid, unser Land weggenommen habt. Deshalb wollen wir es uns jetzt zurückholen. Ist ja immer wieder eine spannende Geschichte, wem gehört welches Land wirklich? Jephtha ruft die wahren historischen Ereignisse in Erinnerung. Das ist bis heute wichtig, dass man die wirkliche Geschichte kennt und nicht aufgrund von Märchen und Narrativen zu einer falschen Einschätzung der Gesamtlage kommt. Jephtha erinnert und korrigiert: Wir haben nicht euch das Land abgenommen, großer Irrtum. Wir haben es den Amoritern abgenommen, nicht euch. Eigentlich wollten wir auch durch das Gebiet der Amoriter nur durchziehen, aber die fingen auch damals schon grundlos Krieg gegen uns an. Und da hat der Herr sie und ihr Land in unsere Hand gegeben. Und wenn euer Gott Chemosh andere vor euch vertreibt und euch deren Land in Besitz gibt, gebt ihr dieses Land doch auch nicht wieder her. Warum sollten wir es tun? Deine Ansprüche sind also völlig unberechtigt. Nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust mir Böses, indem du gegen mich Krieg führst. Es richtet der Herr, der Richter Israels, heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Trotz dieser klugen und historisch zutreffenden Worte fühlen sich die Ammoniter Israel überlegen, treiben ihre Kriegspläne gegen Israel weiter voran. Da kommt der Geist des Herrn über Jephtha. Auch eine ganz wichtige Szene, denn ursprünglich, äußerlich betrachtet, ist ja Jephtha bisher von Menschen, nicht vom Herrn berufen. Es war äußerlich betrachtet bis zu diesem Augenblick die eigenwillige Entscheidung der Obersten von Gilead, wir holen uns den Jephtha als Feldherrn. Aber in dieser Situation sehen wir, dass diese Berufung von vornherein vom Herrn geleitet war, auch wenn die Männer von Gilead das gar nicht wussten. Und der Herr stellt sich jetzt zu Jephtha, sein Geist kommt über ihn. Bevor er in den Krieg gegen die Ammoniter zieht, legt Jephtha vor dem Herrn ein Gelübde ab. Eine ganz heiß diskutierte Geschichte unter den Auslegern. Wenn ich wohlbehalten vom Kampf gegen die Ammoniter zurückkehre, verspricht er dem Herrn, soll der, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen dem Herrn gehören. Ich will ihn als Brandopfer opfern. Was sich Jephtha konkret dabei gedacht hat, ist schwer zu sagen. Er zieht jedenfalls in den Krieg und fügt den Ammonitern eine vernichtende Niederlage zu, die gewaltig Druck von Israel nimmt. Als er zurückkommt, tritt als Erste seine Tochter aus dem Haus, die ihn mit Musik und Tanz zur Ehre seines Sieges empfängt. Sie ist ganz ausdrücklich, Richter 11, Vers 34, Jephthas einziges Kind. Es wird betont, er hat sonst keine Söhne und Töchter. Als sie vom Gelübde des Vaters hört, sind sich beide einig, Vater und Tochter, dass ein Gelübde, das dem Herrn gegeben wurde, nicht gebrochen werden darf. Jephtha und seine Tochter leben also in tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn. Auch die Tochter Jephthas muss in diesem Sinne erzogen worden sein, sonst hätte sie die schmerzliche Zustimmung zum Gelübde des Vaters nicht ohne Zögern und Einwände geben können. Über das Weitere sind sich die Ausleger uneins. Hat Jephtha tatsächlich seine Tochter als Brandopfer geopfert? Wir werden sehen, es ist unvorstellbar, kann nicht sein. Oder hat er sie als eine Frau, deren Leben ohne Mann und Kinder ganz dem Herrn gehören soll, dem Dienst des Herrn vermutlich an der Stiftshütte geweiht? Das durfte der Fall sein. Auch das wäre ja ein großer Schmerz und Grund für große Trauer. Denn erstens, die Tochter würde auf Familie verzichten und er würde damit nie Nachkommen haben. Die Familie des Jephtha stirbt damit aus. Sehr schlüssig beantwortet meines Erachtens Gleason L. Archer in seinem Buch Schwer zu verstehen diese Sache. Er weist als erstes darauf hin, dass der Ausdruck, wer es auch sei, der aus der Tür meines Hauses kommt, nie für Tiere verwendet wird. Jephtha hat demnach von vornherein nicht irgendeinen Hausdackel, der daraus schwanzwedeln kommt, der dann als Brandopfer geopfert wird, sondern er hat ganz offensichtlich von vorneweg einen Menschen im Blick, den er dem Herrn weihen will. Andererseits war Jephtha wie jedem anderen in Israel bestens bekannt, dass Gott ein Menschenopfer niemals gefallen konnte. Im Gegenteil, wir haben deshalb als Lesung auch 5. Mose 18, 9 bis 12 gehört. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, also als Brandopfer darbringt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Also, dass Gott keine Menschenopfer will, dass Menschenopfer im Gegenteil ja gerade zu den Gräuel gehören, weshalb der Herr die Kanaaniter so furchtbar bestraft und sie durch Israel vertreiben und vernichten lässt, ist jedem in Israel klar, auch dem Jephtha. Es wäre also völlig absurd, wenn Jephtha auf den Gedanken käme, dem Herrn ausgerechnet durch ein solches Menschenopfer, das dem Herrn erklärtermaßen ein Gräuel ist, ein Versprechen abzulegen. Es könnte ja nur Gottes gröbstes Missfallen finden. Es wäre eine Handlung, die Gott dem Jephtha notwendigerweise zum Feind machen würde, mit der Jephtha seine Existenzberechtigung im verheißenen Land auf Gottes Gebot hin ausdrücklich verlieren würde. Es soll niemand gefunden werden in diesem Land, der das tut. Ich denke, es ist ganz eindeutig, auch wenn vom Brandopfer die Rede ist, es ist im symbolischen Sinne gemeint, das eigene Das Spezifische des Brandopfers ist ja, dass es eine Ganzhingabe ist. Das gesamte Brandopfer wird komplett restlos verbrannt, während von anderen Opfern Teile davon den Priestern oder auch diejenigen, die es darbringen, verbleibt und die es dann auch essen. Aber das Brandopfer wird komplett verbrannt. Und ich denke, wenn der Jephtha vom Brandopfer redet, meint er das im symbolischen Sinne. Der, wer mir als erstes entgegenkommt, der soll wie ein Brandopfer ganz dir gegeben und zur Verfügung gestellt werden. Sehr deutlich wird das auch bestätigt in den Versen 37 bis 39. Da ist niemals, es setzt jetzt eine große Trauer ein über die Tochter des Jephtha, aber es wird nicht ihr Tod betrauert, der wird auch nicht genannt, sondern ihre Jungfrauschaft. Dass sie nie einen Mann erkannt hat, das wird zwei- und dreimal betont. Jephtha opfert also keinesfalls seine Tochter wirklich im Feuer, sondern er bringt das Opfer auf weitere Nachkommen zu verzichten, um seines Gelübdes willen. Dass dieses Gelübde voreilig war und Jephtha sich und seiner Tochter große Schmerzen damit zugefügt hat, dürfte trotzdem klar sein. Es empfiehlt sich, erst gründlich nachzudenken und dann zu reden, ganz besonders, wenn es um etwas geht, was man vor dem Herrn redet. Kaum ist diese Sache halbwegs überstanden, da bahnt sich neues Ungemach an. Und zwar wieder einmal ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Nach Abimelech am Anfang begegnen uns jetzt am Ende unseres heutigen Predigtabschnitts weitere Aufrührer und Unruhestifter. Die Ephraimiter, der Stamm, der nördlich von Benjamin liegt. Die Ephraimiter scheinen eine ausgeprägt händelsüchtige Sippschaft gewesen zu sein. Schon den Gideon hatten sie nach dessen Sieg angegangen. Jetzt machen sie dasselbe bei Jephtha. und noch dreister, unverschämter, aggressiver, so wie sie einst bei Gideon auf den Sieg neidisch waren, sind sie jetzt auch auf den Sieg von Jephtha. Sie ziehen ihr Heer zusammen über den Jordan hinüber ins Gebiet Gilead. Jephtha maßregelt sie scharf, sagt, ich habe euch um Hilfe gebeten. Ihr habt nicht gewollt, ich habe mir eure Hilfe verweigert. Dann habe ich ohne euch unter Einsatz meines Lebens die Ammoniter besiegt. Wieso zieht ihr jetzt gegen mich zu Felde? Also ein ganz übler, unnötiger Bruderkrieg. Aber die Ephraimiter lassen sich nicht abbringen und kriegen eine auf die Mütze. Jephtha nimmt ihnen auch die Furten über den Jordan ab. Die waren offensichtlich bis dahin unter der Kontrolle der Ephraimiter und besetzt sie mit seinen eigenen Leuten. Und damit ist den flüchtigen Ephraimitern, denn die wohnen ja eigentlich im Westjordanland, zwischen Jordan und Mittelmeer, sind aber hinüber nach Gilead ins Ostjordanland gezogen müssen, um zurück in die Heimat zu kommen, über die Furten des Jordan wieder rüber. Und an dieser Stelle wird ihnen eine Eigenart ihres Sprechens zum Verhängnis. Ähnlich wie die Deutschen im hohen Norden vom Spitzenstein sprechen, konnten die Ephraimiter offenbar kein SCH, kein Sch aussprechen. An der Furt befehlen deshalb die Männer von Gilead jedem, der vom Ostjordanland Richtung Ephraim den Jordan überqueren will, sag mal Schibolet. Und wenn der antwortet Sibolet, wird er einen Kopf kürzer gemacht. Insgesamt kommen in diesem Kampf 42.000 Männer von Ephraim um. Ist zum Schluss die spannende Frage, hat Jephtha es übertrieben und seine Hand zu scharf gegen die Ephraimiter erhoben? William MacDonald sieht das so. Ich würde energisch widersprechen. Die Ephraimiter hatten sich jetzt schon zum zweiten Mal als schwere Unruhestifter und Aufwiegler denen gegenüber verhalten in ihrem eigenen Volk, die mit Gottes Hilfe das Volk Israel von seinen Feinden befreit hatten. Gegen Jephtha waren sie mit über 40.000 Mann in den Krieg gezogen, ohne jeden Grund, getrieben von reiner Boshaftigkeit, Machtgier und was auch immer, aber lauteren, zutiefst unlauteren Motiven. Und man muss ganz klar sagen, jeder Einzelne, der mit über den Jordan ins Gebiet Gilead gezogen war, hatte Anteil an dieser Boshaftigkeit. Er hat sich beteiligt an einem ungerechten Bruderkrieg. Ich rufe in Erinnerung, Martin Luther hat betont ja im Blick auf die Frage, ob Kriegsleute in seligem Stande sein können, gerechter, ungerechter Krieg. So sehr Luther betont hat, dass selbstverständlich das Handwerk eines Kriegsmanns ein edles und notwendiges ist, um das Volk zu schützen, hat jeder, auch jeder Kriegsmann, die Pflicht, sogar unter Risiko für sein Leben die Teilnahme an einem ungerechten Krieg zu verweigern. Und das gilt bis heute. Das gilt auch für unsere Politiker, das gilt für unsere Bürgermeister, für unsere Landräte, für die Leute, die in irgendwelchen Behörden sitzen, unsere Polizisten, unsere Bundespolizei, unser Militär, wo auch immer. Das ist eine Aussage von bleibender und brandaktueller Bedeutung. Jeder hat die Pflicht, sich an unrechten Machenschaften, an unrechten Anordnungen, unrechten Befehlen, auch wenn es sein muss, unter Einsatz seines Lebens zu widersetzen. Wer mitmacht, ist mit Schuld. Ganz klar. Denen, die innerhalb des Volkes Gottes oder der christlichen Gemeinde ohne guten Grund Unruhe stiften, aufwiegeln, Streit und Spaltungen verursachen, muss in energischer Weise entgegengetreten und sie müssen unverzüglich und wenn möglich ein für alle Mal unschädlich gemacht werden. Auch das gehört zu den wichtigen Aufgaben der Richter und Hirten, die der Herr über sein Volk und seine Gemeinde beruft. Beten wir dafür, dass wir solche auch in unserem Volk wieder bekommen. Amen.